willkommen im Fokus. Mein Name ist Dominik Diller. Ein Klischee sagt, die Schweizer haben keinen Humor. Meine beiden Gäste bringen trotzdem die ganze Nation zum Lachen. Der eine ist ein Denkmal vom Schweizer Kabarett. Der andere ist auch schon als grosser Aktionär vom Schweizer Humor bezeichnet worden. Der Emil Steiberger und der Victor Giacobbo. Mit viel Medienrummel hat die Schweiz kürzlich am Emil sein 75 gefeiert. Einer der Gratulanten war der Victor Giacobbo. Umgekehrt freut sich der Emil auf das Fernseh-Comeback vom Victor Giacobbo. Und ich freue mich, die beiden zusammen im Fokus zu begrüssen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es grüßt.
Emil Steiberger, haben Sie eigentlich eine Lieblingsnummer, eine Lieblingsfigur oder Filmrolle vom Victor Giacobbo?
Vom Victor? Ui, da müsste ich jetzt weit zurückgraben.
Also so ich alt bin ich ja noch nicht.
Nein, aber das Fernsehen ist fast älter als du, gell?
Ein bisschen.
Nein, aber so ganz spezielle Nummern, die du gespielt hast, meine, Jesus Gott, in deinen Sendungen hast ja du alle Figuren gehabt, von A bis Z. Und die haben mich schon fasziniert. Also ich hätte den, wenn ich nicht gewusst hätte, das ist immer der Victor, hätte ich das manchmal schon gezweifelt oder mich gefragt, wer ist jetzt das wieder, wo jetzt da auftaucht. Also das besseres Lob kann ich dir fast nicht sagen.
Welches ist denn Ihres Lieblingssketch oder gibt es eins, Victor Giacobbo, Figur vom Emil?
Ja, also irgendwie ist ja Emil sein Gesamtschaffen ein grosses Sketch, wo man irgendwie in den Ohren hat. Und es gibt immer wieder Situationen, wo mir so partielle Sachen daraus in den Sinn kommen. Ich meine, das sind Klassiker, das sind nicht nur Sketch-Klassiker, sondern es sind ganze Ausdrücke, oder? Ich meine, was man vom Emil kennt, mit dem, also jetzt selbst auch meine Generation, mit dem wächst man auf. Und ich habe jetzt letztes Jahr in diesen Feierlichkeiten um den Emil herum, hat es immer wieder Ausschnitte gegeben und es verrührt mich heute noch, wenn ich diese Sachen höre. Ich könnte mich auch nicht auf einen Sketch einigen, aber auf ganz viele Sachen, die drin sind.
Sie sagen, ist der Emil eine Art graue Eminenz oder Übervater vom Schweizer Humor. Das ist einem jetzt rund um Ihren 75. Geburtstag wieder sehr bewusst geworden. Ist es Ihnen eigentlich wohl gewesen bei all diesen Feierlichkeiten und Ehrenbürgerschaften, Bundesräte? Wo gratuliere ich, Emil?
Nein, ich weiss noch, wo mein Sohn gesagt hat, du, ich habe ein Problem, du wirst ja 75 am 6. Januar und ich bin eigentlich dort in Südafrika unten. Und was meinst du, soll ich... Ja, es tut mir fast weh. Und er hat gesagt, du mach dir doch kein Problem draus. Das ist ja Geburtstag wie ein anderer auch. Und du weisst ja, ich feiere ja Geburtstag nie so richtig. Und ich habe wirklich keinen Wert drauf gelegt. Für mich sind Geburtstage und Jahreszahlen und Geburtsjahre einfach nicht so wichtig in meinem Leben. Und ich war überrascht gewesen, was jetzt da plötzlich das DRS angerichtet hat, mit grossen Kellen. Und habe mich dann schlussendlich einfach reingeschickt und habe gar nichts müssen machen. Ich habe einfach gewusst, ich muss am 8:45 im Stadttheater Luzern sein. Und das habe ich so gemacht und bin natürlich überrascht worden.
Wir haben ja hier eigentlich auch ein kleines Jubiläum. Vor ziemlich genau 10 Jahren hat es schon mal ein Treffen gegeben zwischen Emil und Victor Giacobbo. Es ist genau am 1. Januar 1998 gewesen, im Kleintheater Luzern. Der Victor Giacobbo zu Besuch bei Emil auf der Bühne vom Kleintheater. Und einen kurzen Ausschnitt, ich schlage vor, hören wir uns schnell mal an.
Ich habe natürlich auch niemanden verrückt gemacht, nicht so wie du.
Ja, gut, das... Wieso eigentlich nicht? Wieso hast du nie jemanden verrückt gemacht?
Ich kann das nicht. Ich fände das... Wenn du etwas machst, wo auf eine negative Resonanz stößt, ja. Also, nachher denke ich, am anderen Tag gehst du zur Tür aus, plötzlich merkst du, der sagt dir auch nicht mehr grüezi, dieser schaut dich schräg an.
Aber das kann ein schönes Gefühl sein, den Anrufen, dann sagen sie nicht mehr grüezi.
Also da bewundere ich dich, wie machst du das? Ich meine, du hast sicher schon Drohbriefe bekommen, oder nicht?
Ja, das gibt es auch. Das gibt's auch. Aber jeder, der den Grind im Fernsehschirm hängt, kommt so Drohbriefe über. Also,
du bist natürlich geschützt durch einen Schellenberg, oder?
Ja, das meiste prallt an ihm schon ab.
Prallt an ihm schon.
Aber man sieht es ihm auch an, drum.
Ich habe ja vorher, bevor dem Gespräch, bin ich dir noch nie begegnet gewesen. Und ich weiss noch, ich habe zu den Nitschel gesagt, du hast schon ein bisschen Schiss, weisst du? Der Victor, der ist so gut, der ist so schlagfertig und ich bin so ein Würmli in dieser Beziehung. Nein, in dieser Beziehung, sicher. Und Mensch, du, wenn der mich voll in die Pfanne haut, das kommt ja grausam raus. Ich habe effektiv Angst gehabt, Victor, von dieser Begegnung.
Ich habe mich sehr gefreut natürlich auf die Begegnung und das Schöne war, dass wir nichts vorbereitet haben. Dass
gar
wir einfach
nicht
angeguckt sind für das Publikum und einfach miteinander geredet und uns gegenseitig befragt. Und es war eine sehr lockere Stimmung gewesen und es hat echt Spass gemacht.
Was mir jetzt so aufgefallen ist, inhaltlich, was Sie da gerade drüber geredet haben, also der Emil, den ich gerne aneckt, und der Victor Jacobo, damals vor 10 Jahren unter der Regie der Schellenberg, da sind wir eigentlich auch schon beim Kern. Der Emil parodiert den kleinen Mann, der Victor Jacobo die grossen Politiker. Emil, Sie haben in dieser Einspielung gesagt, Sie könnten das nicht, aber eigentlich haben Sie sich auch schamlos über einen kleinen Mann lustig gemacht.
Ja, aber der kleine Mann, ich möchte mal wissen, welcher Politiker nicht einmal ein kleiner Mann war, denn manchmal tun sie das einfach dann überspielen, wenn sie dann an der Front sind in der Partei und wenn die Macht ergreifen. Also, der hat gerade letztes Mal ein Arzt geschrieben, dass ärgere ihn immer, wenn man immer schreibt, ich habe den kleinen Mann auf der Bühne dargestellt. Das sei gar nicht wahr, wenn er sagt, was ich alles spiele. Und was die Nummern ausdrücken, ist vielleicht angelegt ein bisschen auf einen einfachen Typ. Aber es betrifft genau gleich auch einen Direktor oder so, der genau die gleichen Schwächen hat, glaube ich. Also sage ich jetzt einmal.
Und vor allem, du hast ja vor allem gezeigt, wenn ein Politiker, ein grosser Politiker, kann einfach nur ein kleiner Mann sein, nämlich die legendären Nummern, wo sich ein Politiker für seinen Wahlverlust bedankt und am Schluss muss heulen.
Und man muss vielleicht auch sagen, dass Sie ja die Politiker auch als kleine Männer zeigen.
Ja, natürlich. Und ich wollte gerade sagen, ich meine, ich stelle gar nicht so viele Politiker dar. Es ist der Ueli Maurer, der mir eine hervorragende Vorlage immer geliefert hat, oder? Zusammen mit seinem Chef, dem Blocher. Das ist natürlich einfach auch eine komische Vorlage. Das ist die ganze Fallhöhe schon drin. Einer, der Präsident ist, aber nicht der Chef. Und es ist ein bisschen ein anderes Genre, wo wir halt ein bisschen drin sind. Wir sind beides Komiker, beides Kabarettisten. Aber der Emil zeigt genauso auf, wie es in dieser Schweizer Gesellschaft zugeht, halt einfach an kleinen Details. Und wir zeigen es irgendwie an den Politikern auf, die meinen, sie behandelt die grossen Fragen. Aber in Wirklichkeit sind es dahinter auch noch kleine Würstchen.
Also ist das die Erklärung? Also darum liebt die Schweiz der Emil dafür, dass er uns zeigt, wie bitter unser Leben ist?
Ja, also, wie du sagst, es sind einfach ganz kleine Details aus dem Leben, aber zusammengesetzt ist das Leben nicht so klein, nur immer so klein, nein, sondern es sind einfach halt kleine Sachen daraus rausgepickt. Ich meine, einer, der zum Fenster rausschaut und einen Kommentar abgibt, was er sieht, das kann auch irgendein Chemieprofessor sein, das muss gar nicht nur irgendwie ein kleiner Angestellter sein.
Sie haben immer ausgeteilt, Victor Jacobo. Vielleicht müssen Sie durch das auch ein bisschen mehr einstecken ab und zu. Jetzt, Sie haben vorhin die Figur von Ueli Maurer angesprochen. Ich erinnere mich auch an die Zeit. Ich habe eigentlich den Ueli Maurer besser kennt, so wie Sie ihn parodiert haben, als eigentlich in echt.
Ja, ich war schon mal in einer Schule gewesen und wir haben immer ganze Schulen, also Mittelschulen vor allem, eingeladen und ich habe einen Ausschnitt gezeigt und ein bisschen mit den Schülern dort geredet. Und das ist mir ein paar Mal da passiert. Also ein paar gesagt haben, sie hätten eben gar nicht gewusst, dass es den wirklich gibt. Mhm. Und als sie dann das gemerkt haben, sind sie natürlich ein bisschen verschrocken.
Wenn Sie sagen, Sie könnten das nicht so austeilen wie der Victor Jacobo, Sie haben ja wahrscheinlich dann auch gehört, dass zum Beispiel am Ueli Maurer seine Kinder vom Pausenplatz ausgelacht werden wegen dem. Überlegen Sie sich denn so Sachen auch? Oder muss man das als Kabarettist einfach ausblenden?
Ja, das war jetzt ein journalistischer Kurzschluss gewesen, dass jetzt die Kinder genau wegen mir ausgelacht worden sind. Es hat da eine Zeit gegeben, wo natürlich die SVP und vor allem der Ueli Maurer polarisiert hat. Und das ist nicht Polarisierung nur von mir gewesen. Natürlich, wir haben all das, was passiert ist, aufgegriffen. Das, in der Satire macht man das. Man nimmt eigentlich das auf, was in den Medien steht und tut sich ein bisschen durch den Fleischwolf drehen und tut sich auch mit seinem eigenen Standpunkt ein bisschen überspitzen. Das ist klar.
Also ich glaube auch nicht, dass du jetzt beim Text immer musst denken, der hat noch 2 Kinder, eins ist 7-jährig und das andere ist 12-jährig. Den Satz darf ich nicht sagen, das geht gar nicht.
Nein, vor allem bei jemandem nicht, der es selber auch austeilt. Oder? Ich bin immer vorsichtig bei Leuten, die, sagen wir mal, entweder schon am Boden unten gelegen sind und dort nochmal satirisch reinschlagen. Das finde ich ein bisschen gratis. Das ist wie heute Britney Spears. Oder da darf jeder Redaktor darf auch noch mal schnell einen brutalen Witz machen, jemanden, der sowieso schon erledigt ist. Das interessiert mich eigentlich nicht so. Und ich muss sagen, dass der Ueli Maurer sehr cool reagiert hat. Wir sind uns ja ein paar Mal begegnet. Und er hat, muss sagen, das eigentlich sehr cool aufgenommen. Und da muss ich sagen, Chapeau, wirklich. Und das komme ich ein komisches Gefühl über, wo ich das gehört habe mit den Kindern, um die Frage auch noch zu beantworten. Das finde ich grauenhaft, oder? Ich finde es aber eben so grauenhaft, dass jetzt Morddrohungen gibt gegen die neu gewählte Bundesrätin. Ich meine, es gibt auf beiden Seiten vom politischen Spektrum solche Idioten.
Mhm. Was das Ganze natürlich auch zeigt, ist, wenn man sich so scharf und pointiert über die Mächtigen lustig macht, wie sie es machen, dann hat man plötzlich auch selber Macht. Ist Ihnen das damals eigentlich auch bewusst gewesen, dass Sie indirekt im Politbetrieb mitmischen?
Nein, das sind so Überlegungen, die ich auch gar nicht mache. Ich will eine gute Sendung oder einen guten Sketch machen, wenn irgendetwas läuft und mich das ankickt und ich denke, das gäbe eine gute Idee und es gibt eine pointierte Nummer, dann mache ich das. Ich überlege mir...
Sonst hättest du lange schon eine Partei
gründen. Genau, und dort wäre ich eine Fehlbesetzung in der Politik. Ja, oder? Ich bin konkordanzunfähig, zum Beispiel.
Schön. Wobei Sie auch sagen, Ihre Wurzeln liegen in der linksalternativen Szene zu Winterthur. Jetzt unter den Sponsoren von im Casino-Theater zu Winterthur. Dort stehen dann wieder Leute wie ein SVP-Nationalrat, Peter Spuhler. Das klingt so ein bisschen nach einem Tanz mit den Mächtigen.
Das finde ich schön. Das finde ich jetzt wieder schön. Das ist, glaube ich, das ist fast wie in Bern, aber dort nebeneinander fast am Grind beim Diskutieren, gehen nachher miteinander essen und diskutieren, reden ganz normal miteinander. Das finde ich eigentlich schön.
Ja, das zeigt ja auch, dass die Leute Humor haben, oder?
Ja, nein, ich meine, die ganze Frage, die besteht nicht nur aus Verwechslung von Birnen und Äpfeln, sondern da sind noch Ananas und Pfirsich und ganz viel drin. Weil das eine ist vor 30, 40 Jahren gewesen und das andere ist heute. Und ich schäme mich nicht dafür, eine Entwicklung durchgemacht zu haben. Ich bin nicht mehr ich bin kein Maoist mehr, wenn ich noch mit 19
Marxist.
Naiv gewesen bin, oder? Und auf der anderen Seite ist das eine das, was der Emil nämlich sagt, dass man auf der einen Seite nicht miteinander streiten kann, aber trotzdem der andere ist, weil er eine andere politische Ansicht hat, kein Verbrecher. Oder? Der Peter Spuhler ist übrigens nicht ein typisches SVP-Mitglied. Er ist ein Unternehmer, der imponiert hat, dass wir als Künstler im Casino-Theater auch als Unternehmer an so ein Projekt angegangen sind. Das ist unsere Gemeinsamkeit und dort finden wir uns.
Wir sind schon zumindest in der Politik, respektive in der Polizatire. Etwas, was man Ihnen immer sagt, das machen Sie nicht, Politik interessieren Sie nicht. Ich habe allerdings beim Recherchieren, lass mich die Fragen schneller stellen. Ich habe ein Politschlagzeilen gefunden, wo glaube ich, auch so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Damals Autopartei wie Emil im Nationalrat, hat der Blick mal geschrieben. Ist das so ein einmaliger Ausrutscher gewesen damals?
Nein, das ist, ja, also wir dürfen ja diese Zeitung nicht so ernst nehmen, dass ich das auch müssen lernen. Das ist ja nur bei einer Clubdiskussion gewesen, wo man geredet hat wegen Autogeschwindigkeiten und so weiter. Ich weiss nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich dann nur gesagt, das bewirkt aus. Das ganze Schienennetz jetzt neu machen für x Milliarden zwischen Zürich und Bern. Und wie viel Zeit gewinnen wir? 7 Minuten, hä? Ist eigentlich auch verrückt und paradox. Und dann, was macht man mit diesen 7 Minuten? Geht man ins Kaffee nehmen zu Bern, oder? Und dann bin ich einfach so ein bisschen reingerutscht. Und habe dann schon gemerkt, dass die mich eingeladen haben zur Sendung, schon gehofft haben, dass ich streng gegen die Automobilisten bin. Und das bin ich halt nicht. Ich meine, ich fahre auch Auto. Aber ich bin auch für das Vernünftige natürlich. Und, dort hat man einen dann irgendwo gepackt und dann sofort in ein anderes Lager reingehauen.
Meiner Ansicht nach ist das ganze subversive Nummer gewesen vom Emil. Ich meine, was sehen wir heute? Autopartei gibt's nicht mehr, oder? Und das ist sein Verdienst.
Und Sie haben ja mal gesagt, Satire braucht zwar eine klare Haltung, aber nicht ein Parteibüchli. Wir gehen, glaube ich, ein bisschen weg von der Politik. Wenn man so Ihre beiden Biografien anschaut, da gibt's ganz Haufen Parallelen. Jetzt eben nicht Politik. Art. Der Emil war Grafiker, der Victor Jacobo ist Typograf. Sie haben beide auf kleinen Kabarettbühnen angefangen, haben später Schweizer Kabarettgeschichte geschrieben, haben beide ein Theater gegründet, sind beide irgendwann beim Zirkus Knie gewesen, haben beide einen Film gemacht.
Ja, das ist schön, das zu hören.
Gibt es als Schweizer Kabarettgrösse einfach so ein bisschen wie diesen Weg?
Nicht unbedingt, nein, ist ja nichts vorgeschrieben.
Ich vermute, dass eine Gemeinsamkeit das alles ausgelöst hat, dass wir immer das gemacht haben, was wir Lust hatten dazu. Und zwar haben wir es, glaube ich, selber gemacht. Und egal, was es jetzt rundherum schon für Strukturen gibt, oder?
Korrigiere mich, wenn ich das nicht. Nein, absolut losgelöst von dem alles. Oder ich finde auch, ich habe immer das gemacht, was mich interessiert und was ich finde, das könnte interessant sein für mich, für Schaffen und so. Und gar nichts anderes. Mhm.
So und Sie haben es mir nicht nachgemacht, oder? Victor Giacomo?
Nein, das ist zufällig. Nein,
also der Zirkus, das ist ja klar, dass der Knie auf den Geschmack gekommen ist, jedes Jahr irgendein Highlight zu organisieren, oder? Das ist klar. Und die Auswahl ist ja nicht so immens gross. Und dass er auf den gekommen ist, ist ja logisch.
Ja, mit die haben sie natürlich einen fulminanten Anfang gehabt mit der ganzen Serie, oder? Wo sie dann, also ich meine, ein Zirkusunternehmen, das wirklich Komiker nimmt, das ist auch vom Zirkus sehr eine innovative Idee gewesen.
Und ja, natürlich mit dem Dimitri angefangen.
Ja, sie haben mit dem Dimitri angefangen, ja, genau.
Aber Cabaret in Manesien jetzt bringen.
Ist dann noch etwas anderes. Das ist, noch, oder? Also, Dimitri ist ein Clown. Genau, du bist nicht ein Clown. Ja, oder? Und, von dem her, also ich habe mich ja lange nicht getraut. Der Freddy Knie hat mich schon lange gefragt und ich habe immer gesagt, ja, das ist, ich habe gerne Zirkus, aber das ist nichts für mich. Ich glaube, ich kann das nicht in einem Wohnwagen wohnen und jeden Abend und eine ganze Saison lang und all das und so. Und irgendwann habe ich mal zu mir gesagt, du, jetzt wirst du, glaube ich, wirklich alt. Jetzt wirst gefragt für etwas, wo sich andere würden die Finger abschlecken davon, wo es ein absoluter Traum wäre und du tust das so heikel. Nein, ich kann das nicht. Und irgendwann habe ich total Lust bekommen auf das und habe dann zugesagt. Und ich habe es nicht bereut. Es ist eines meiner schönsten Erlebnisse in meinem Berufsleben.
Ja. Zwei Generationen sozusagen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Der Emil 75, Victor Giacomo sind 55. Der nächste, der kommt, oder müsste es in dem Fall vielleicht etwa 35 sein, sehen Sie eigentlich da schon jemanden?
Da gibt's einige rum. Also, das sind halt zum Teil auch Leute, die man jetzt noch nicht so, nicht mehr so offen kennt. Aber, wir haben zum Beispiel sowohl jetzt im Casinotheater als auch bei uns in der Sendung, die wir planen, wenn wir neue Leute nehmen, wo halt dann bekannt werden, wo man auch ein bisschen muss, also etwas anführen und wo auch man die Chance hat, an einem breiten Publikum sich zu zeigen und auch Fehler zu machen. Ich meine, wenn ich denke, was ich früher, ganz früher für Nummern gemacht habe und ich die heute höre, dann treibt es mir die Schamröte ins Gesicht. Aber irgendwie haben die auch dazu beigetragen, dass ich heute nur noch bei jedem dritten Mal rot werde.
Okay, lassen wir doch einen ersten Musikwunsch hier im Fokus. Und zwar eben von der Konkurrenz sozusagen. Der Emil hat sich eine Schweizer Komikerin, Sängerin gewünscht. Dodo Hug, Zigarette, wer sich kann. Zigarette, wer sich kann. Dodo Hug im Fokus auf der RS3. Heute Abend mit zwei Grossmeistern von der Schweizer Komik, dem Emil Steiberger und dem Victor Giacomo. Zigarette, wer sich kann. Emil, haben Sie mal geraucht?
Ja, ich glaube, eine ist eine Zigarette im Schießstand in der Rekrutenschule und dann habe ich den gerade vergessen. Dann habe ich gedacht, du, wenn ich die vergesse, dann hat es ja gar keinen Wert, dass ich wieder eine anzünde und seitdem habe ich nie mehr geraucht.
Victor Giacomo?
Wenn du die vergessen hättest, hättest du den Schießstand in die Luft gehabt.
Ja.
Ja, ich habe mal aus modischen Gründen mit etwa 19, 20 Gauloises Gel geraucht, habe es dann aber wieder aufgegeben und rauche seit etwa 15 Jahren seltenerweise hin und wieder eine gute Zigarre.
Und aus politischen Gründen gekifft oder so in der Jugend?
Ja, habe ich, aber auch das hat mir wenig Spass gemacht, muss ich sagen. Es ist bei mir auch nie so richtig eingefahren. Ich habe es dann ein bisschen nachgeholt mit dem Freddy Hinz, aber nur virtuell.
Und wir haben vorher ein bisschen über Ihre typisch schweizerische Art von Figuren oder von Humor geredet. Und ich möchte jetzt ein bisschen weggehen von über die Grenzen auch. Das machen wir, wenn Sie einverstanden sind, mit einer kurzen Entweder-Oder-Entscheidungsfrage. Monty Python oder Borat?
Monty Python.
Ah, muss man sagen, was man lieber will?
Genau.
Aha, Monty Python. Ja.
Loriot oder Helge Schneider?
Loriot.
Mike Müller oder Mike Krüger?
Mike Müller.
Dimitri oder Krog?
Dimitri.
Ja, das ist schwer zu vergleichen. Wow.
Ich dachte, ich sage einfach mal etwas. Ja, dann ist es vorbei.
Dimitri Krog.
Schawinski oder Köppel?
Schawinski.
Bin ich zu spät.
Aha. Du siehst definitiv auch noch.
Ich sage jetzt einfach mal Köppel.
Es kommt darauf an, bei was natürlich. Oder? Ob als Zielscheibe, ob als Freund, ob als...
Oder als satirische Figur oder als Satirepotenzial.
Ja, genau, es ist ein bisschen...
Mhm. Ja, satirisches Potenzial ist natürlich Schawinski.
Das haben Sie auch gemacht, oder, der Schawinski, Victor Giacomo?
Genau, ist meine Idee.
Ja.
Okay, Fasnacht oder 6 Leute?
Fasnacht.
Beides nicht.
Beides nicht lustig?
Ja.
Fasnacht.
Ja, Luzern, ja, ja gut, okay. Das ist jetzt ein bisschen lokalpatriotisch. Ja, ja,
nein, das ist schon.
Wenn du jetzt Ehrenbürger bist.
Nein, das ist Kreativität, die mich dermassen überrascht jedes Jahr. Ich denke, die Luzerner sind so das ganze Jahr durch, müssen die kreativ sein, dass die da fast nach mit sättigen Sachen auf die Strasse kommen, die so gut gestaltet und schön gemacht sind.
Das stimmt, das müssen Zürcher beim 6 Leute nicht. Dort weiss man im Vornherein, es sind ein paar übergewichtige Zünftler, die auf diesen armen Ross um ein Feuer herumreiten.
Dort sollte ich immer mitlaufen und ich sage immer nein.
Mit so einem Blumenstrauß und zwei Trachtenmeidchen.
Ich kann das, ich muss immer denen das begründen. Das ist ja ein Spiessrutenlauf.
Ja, natürlich. Alle sagen, schau, bitte, Emil.
Nein, ich muss immer nein sagen.
Okay, machen wir noch kurz zwei letzte. Salzburger Stier oder Swiss Award?
Salzburger.
Und eine letzte, Mohammed-Karikatur oder Judenwitze?
Judenwitz.
Es ist beides gleich gut, wenn es am richtigen Ort ist.
Und da wären wir eigentlich schon gerade bei der ewigen Frage, was Satire darf und wie weit darf sie gehen. Mich nimmt in diesem Zusammenhang aber viel mehr Wunder, was muss denn eigentlich Satire?
Satire muss gar nicht. Aber Satire...
Ich glaube, ich darf schon ein bisschen aufdecken, zum Beispiel, ich meine...
Ich habe den
Maurer auch erst angeschaut, nachdem ich dich gesehen habe, und habe festgestellt, ja, der hat so einen Unterlippe, das stimmt, so einen extrem.
Aber Sie sprechen da etwas an, also darf schon ein bisschen aufwecken, aufrütteln. Jetzt sehen Sie sich dann auch irgendwo in einem Auftrag so ein bisschen quasi als Korrektiv, gerade jetzt zum Beispiel Sie, Victor Jacob, wo immer wieder an den Politiker an Karren fahren.
Ich muss gar nichts, oder? Ich bin in erster Linie, also ich da immer ein bisschen ketzerisch sagen, Satire ist in erster Linie eine Unterhaltungsform. Es ist nicht eine Schulung. Es ist auch nichts Didaktisches. Aber es kann didaktische Mittel haben, wenn es gut unterhaltungsmässig verpackt ist. Satire darf eins nicht, sie darf nicht langweilen. Finde ich. Und ich sage es extra so pointiert, weil die meisten Leute sagen, ja, Satire, da tut man die Leute aufrütteln und für eine bessere Welt kämpfen. Natürlich, es wollen alle für eine bessere Welt kämpfen, aber ich behaupte, dass Satire nicht eine Welt verändern kann. Es tut höchstens Meinungen entweder bestärken, die sie schon hatten, oder die anderen, die sie nicht haben, ein bisschen aufregen. Und das ist schon viel.
Du hast ja nicht ein weisses Kräckli. Du bist kein Missionar.
Nein, gar nicht.
Du willst nicht die Welt verändern, es gibt doch Sachen, wo man schnell sagt, oh, schau mal da, man lacht drüber, wie etwas passiert und so. Und das darf man doch machen und das ist für mich
angenehm. Es geht immer sehr vom persönlichen Standpunkt aus. Das heisst, ich habe das Privileg, wenn ich Satire mache, von meinem Standpunkt aus irgendjemand, der mich nervt, ein bisschen mich darüber lustig machen. Das ist ein schönes Gefühl. Und wenn andere Leute das auch nervt und sie dann ab dem lachen müssen, dann ist das schon erreicht, was man will.
Was Sie jetzt gerade gesagt haben, man lacht darüber. Also man kann ja nicht steuern, über was jeder Einzelne lacht. Jetzt beispielsweise, ich mag mich an eine Situation erinnern, wo ich den Film «Der Untergang» schaue, mit dem Bruno Ganz als Adolf Hitler und da hat es uns in Berlin in einem Kino, mich und zwei Kollegen, bei einem Wutanfall von Bruno Ganz alias Hitler einfach verjagt vor Lachen. Und wir haben uns dann aber ein bisschen schlecht gefühlt, weil da andere Leute so ein bisschen komisch übergeschaut haben.
Man muss sich nie schlecht fühlen, wenn man lacht.
Aber es gibt Leute, wo sagen, die Hitlerwitze gehen nicht, liegen nicht drin. Wie ist denn das? Also, setzen Sie sich selber auch gewisse Grenzen oder gehen Sie dann gerade das Leid darüber aus, wenn wieder irgendein Satire-Apostel sagt, so weit und nicht weiter? Stichwort Mohammed, Karikatur.
Nein, beim Hitler kommt es ja darauf an. Ich meine, schon der Chaplin hat sich über den Hitler lustig gemacht und noch früher noch der Lubitsch, oder? Und Hitler ist neben allem Grauenhaften auch eine Witzfigur gewesen. Und wenn man ab so einer Witzfigur lacht, nimmt man sie, dann wählt man sie sicher zumindest einmal nicht. Also das ist mal ganz eine einfache Erklärung. Mir hat der Hitler auch gespielt, ich habe ihn sogar selber gespielt in den Sketch bei uns. Und zwar muss man ihn einfach immer ein bisschen verbinden mit der Aktualität und schauen, dass das Ziel von der Satire stimmt und erkennbar ist. Also ich habe sie zum Beispiel, ich habe den Hitler gespielt zusammen mit der Carla Del Ponte. Hitler und Carla Del Ponte, wo Romeo und Julia spielen, oder? Weil da mal der Schlingensief in Zürich war und behauptet hat, wenn er Rechtsradikale anstelle, werden sie nachher geheilt durchs Theater. Und wir wollten zeigen, wie der Hitler eben durch das Theater nicht geheilt worden ist. Es war ein eine absurde Nummer gewesen, aber sie hat Spass gemacht. Und beim Bruno Ganz, dort habe ich einfach gehört, dass die Deutschen einmal gesagt haben, wenn sie ihn gehört haben, den spielen, sie hätten gar nicht gewusst, dass der Hitler ein Schweizer gewesen ist.
Also, Satire darf alles, einfach nicht langweilen, sagt Victor Jacobo. Der Lorio behauptet, dass komische Situationen eigentlich nicht humorfähig sind, also sich nicht anbietet, darüber Sketch zu machen. Also zum Beispiel, er sagt, er könne sich nur über ernste Sachen, Komik herstellen. Ist das bei Ihnen beiden ähnlich?
Vielleicht ja, ich kann mir noch vorstellen, dass, wenn es schon komisch ist, muss man es ja fast nicht mehr darstellen, sondern wir entdecken viel eher in Szenen, die gar noch nicht komisch sind. Aber wenn man sie darstellt, wird es plötzlich, die Optik hilft dann dazu, dass plötzlich alles komisch angeschaut wird und man kann plötzlich darüber lachen. Wir sagen da Leute, Steinberger, ich übernehme ihre Optik, wenn ich auf die Post gehe oder an einen Schalter oder irgendwo und dann tut ein bisschen dumm, dann denke ich, oh, schon wieder eine Emil-Nummer und ich bin befreit und ich lache darüber. Eben, es sind eigentlich ernsthafte Szenen, die wir übersetzen.
Ist Komik Kunst?
Ja.
Würden wir jetzt uns mal zugestehen?
Mal. Ich glaube, da musst du schon eine gewisse Oder haben oder irgendeinen Zacken haben.
Ja. Dass es gibt einfach noch keinen Kurs, ja, oder? Komikkurs.
Das kannst du gar nicht.
Ja, kann man nicht lernen.
Klonschuhe und ja, so. Kann man es nicht vorstellen. Ja, ja. Die legen wahrscheinlich als erstes mal grosse Schuhe an.
Dann, und im zweiten Jahr dann die rote Nase.
Und dann ein Propeller auf dem Kopf
hochgeht
und dann sind sie komisch. Und
dann gehen sie auf Tournee.
Ja, ja, genau.
Sind denn die Witze, die am längsten anheben, auch die besten? Also im Zusammenhang mit Ihrem 75. Geburtstag, wo jetzt all die Emil-Sketches auch wieder im Fernsehen und im Radio gekommen sind, habe ich mich, ist es einem wieder mal bewusst worden, die sind zum Teil 30 oder noch 30-jährig oder noch älter, und es ist wahnsinnig, wie gut die gealtert haben. Wurmt Sie das manchmal, Victor Jacobo, dass Ihre gewissen Sketches oder politische Satire relativ schnell von der Aktualität überholt wird? Ja, also eine kürzere Halbwertszeit hat als am Emil der Feuerwehrmann.
Nein, das ist eindeutig so. Ich meine, wenn mir ein Polino, der Emil reibt sich die Hände und lacht schadenfreudig. Aber er hat natürlich völlig recht. Das ist so, oder? Ich meine, der Emil macht über Menschliches, allzu Menschliches, auch ein bisschen so ein bisschen ewige Wahrheiten, die es so gibt, oder macht er sich lustig? Und wenn wir natürlich in ihrem politischen Tagesgeschäft über Krankenkassenprämienerhöhung im Jahr 1995 interessiert, heute nicht mehr so viele Leute. Trotzdem kann Komik immer noch bei diesen Nummern funktionieren, wenn man sagt, das ist halt da gewesen, oder? Mhm. Aber es stimmt, der Verbrauchswert bei der politischen Satire ist natürlich viel höher.
Was allerdings dann wieder auffällt bei beiden von Ihnen ist, dass Sie, oder was Sie auch auszeichnen, ist, dass quasi alle Altersklassen, mehrere Generationen zusammen vor dem Fernsehen oder im Theater gelacht haben. Also sowohl beim Emil wie auch beim Victor Spätprogramm haben alle zugeschaut, also vom Schüler bis zum Rentner zusammen. Wie ist das möglich? Weil grundsätzlich, wenn man eben ein Comedy-Format im Fernsehen, das ist für die Jungen und so, bei ihnen haben immer alle gelacht.
Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie man das Ganze gestaltet
hat. Ja, aber man hat es nicht bewusst gemacht. Ich habe nicht gesagt, ich muss das so und so texten, damit auch die Jungen nachkommen oder da. Das ist halt mehr dann für die Senioren so. Überhaupt nicht so ein Gedanke, weil mir gar nicht in den Sinn kommen.
Aber wenn Sie eine Nummer geschrieben haben, dann denken Sie ja wahrscheinlich schon auch ans Publikum, wie die können reagieren. Da fehlt man ja stark drum. Gibt es das nie, dass man denkt, das ist jetzt vielleicht eine für die Dümmeren und das ist nur für die, die das Militär gemacht haben?
Nein, überhaupt
nicht. Es würde einem, glaube ich, gerade blockieren, wenn man so etwas macht. Nein, es ist, also ich gehe klar und deutlich von mir aus, was ich lustig finde. Und das ist so, so haben wir auch mit dem Victor Spätprogramm angefangen. Also dort bin es nicht nur ich gewesen, sondern auch der Markus Köbeli, der mitgeschrieben hat. Wir sind von dem ausgegangen, was wir komisch gefunden haben. Und mit der Zeit hat sich einfach ein grosses Publikum, das vorher noch nicht so bedient worden ist, um es mal mit diesen Worten zu sagen, hat sich zusammengefunden und hat die Sendung geschaut. Und irgendwann einmal hat man dann einfach sein Publikum. Beim Fernsehen ist es einfach so, dass wir auch immer wieder ein bisschen die Falschen haben, die das nicht so ganz checken, oder? Also ich habe ein paar empörte Briefe schon bekommen, die gesagt haben, also dass jetzt dort der Bundesrat Delamur so einen komischen Hut angehabt hat und der noch mitmacht in dieser Sendung. Und ich hätte dann müssen sagen, es ist der Walter Andreas Müller gewesen. Die hat man natürlich dann auch, das ist klar.
Gehen Sie eigentlich auf so Reaktionen aus dem Publikum ein? Oder sind Sie auf die eingegangen, wenn Ihnen jemand fast noch hätte Tipps geben?
Ja, in der Vorstellung Tipps geben, oder was?
Oder ja, vielleicht eben einen Brief geschrieben hat oder ein also E-Mail heutzutage.
Es gibt allerlei Verbriefe. Es gibt eine Sättig, wo steht, hau ab, geh wieder auf New York und hör auf mit dem blöden Nonsens. Und
ach, das hat's
alles, ja, aber anonym, ohne Absender und keine Marke drauf und so. Das kann man ja gerade einordnen und das muss einem nicht lange beschäftigen.
Ja, die gehören dazu. Ich habe ein paar von denen auf meiner Homepage, gerade so im Faksimile, oder? Ah, man sieht dann auch noch, wie sie schreiben und so. Ja, ja, das ist dann wieder auf eine andere Art und wieder komisch.
Verändert der Zeitgeist eigentlich die Anforderungen an einen Komiker? Also wenn man jetzt eine alte Emil-Nummer schaut, dann haben wir das Gefühl, da ist ein Feuerwehrhut und ein Stuhl als Requisite. Und jetzt bei Ihnen, Victor Giacobodo, ja, Sie gehen 2 Stunden in die Maske und...
Ja gut, das ist formal natürlich etwas anderes, oder? Ich spiele ja manchmal auch so praktisch mich selber, wo ich gar keine Maske brauche. Aber wenn man einen gewissen Typ imitiert, braucht man das. Und das hat mit der Länge von der Vorbereitung eigentlich nicht viel zu tun. Ja. Was ich gemerkt habe, ist, dass das Fernsehen schon ein bisschen dazu beigetragen hat, dass die Nummern heute kürzer und pointierter geworden sind. Also die Leute haben irgendwie einen anderen Rhythmus drauf. Das ist, glaube ich, so. Was findest du?
Ja, also wenn ich... das höre ich meistens auch in Deutschland, gesagt, hey, Herr Steinberger, wie Sie langsam sprechen und wie Sie langsam spielen, das kann sich ja heute fast niemand mehr erlauben und so, hä? Das ist schon heute, ist ein anderer Rhythmus gegeben. Und, aber ich bewundere dich, Victor, weil ich mag mich erinnern, ich hatte zur Zeit von der Antenne, ist das so eine Sendung gewesen, ab und zu auch eine Nummer nur fürs Fernsehen gemacht. Und ich bin nie glücklich gewesen nachher, weil ich tue gerne eine Nummer 20 Mal spielen, bis sie wirklich sitzt. Und beim Fernsehen habe ich immer müssen eine Version machen und dann habe ich sie müssen spielen und das daran arbeiten. Für das hat man keine Zeit. Und das ist das Gefährliche bei dem Fernsehauftritt, finde ich. Und da bewundere ich dich, vor allem, wenn es noch live ist gerade, was ihr werdet machen. Das ist schon mutig, sehr mutig.
Das ist so. Und ich bereue es manchmal auch, dass man natürlich, man hat eine Chance, oder, um die machen beim Fernsehen. Aber ich habe zwischendurch darum jetzt auch die Pause gemacht. Ich habe wieder Theater gemacht, ich habe Zirkus gemacht, Film gemacht. Das ist schön gewesen, wieder mal ganz anders zu arbeiten.
Genauso wie der Emil auch eine Pause gemacht hat. Es ist bei beiden von Ihnen der Moment gekommen, wo Sie sich gesagt haben, jetzt verlasse ich die grosse Bühne. Jetzt kommt ein neues Kapitel über das und natürlich auch über die neue Satire-Sendung von Ihnen, Victor Giacobo, die nächsten Sonntag startet, möchte ich mit Ihnen hier im Fokus gerade als nächstes reden, nach einem ersten Musikwunsch von Ihnen, Victor Giacobo. Sie haben sich den Lou Reed gewünscht. In welchem Moment hören Sie sich die Musik an?
Das ist einfach ganz ein schönes Stück, ein sehr düsteres Stück mit einem düsteren Text über Drogen und Kind und so. Und es hat irgendwie einfach eine gewisse Magie, das Stück.
Lou Reed, Endless Cycle. Endless Cycle im Fokus auf der RS3. Der Victor Giacobo hat sich nicht Saletti zusammen vom Harry Hasler gewünscht, sondern eben, ja, der Lou Reed. Ich habe mir im Vorfeld von dieser Sendung natürlich auch überlegt, ob wir ein paar alte Emil-Nummern oder eben der Harry Hasler da noch einspielen
wollen. Um Gottes Willen nicht.
Weil das eigentlich, also mindestens beim Emil immer gefordert wird, so ein bisschen, was redet ihr denn eigentlich mit dem Emil? Spielt doch einfach Klassenzusammenkunft oder das Verkehrshaus. Haben Sie darunter auch manchmal ein bisschen gelitten?
Ich fühle mich nicht, dass ich zu kurz gekommen bin in Sachen Interview oder so, oder dass man nur immer hat...
Also vielleicht auch, dass man sie immer reduziert hat auf die ewig gleiche Nummer, oder jetzt bei Ihnen mit dem Harry Hasler, da könnte sie wahrscheinlich auch bis Jahr 2030 noch jedem Schützenfest aufführen, oder?
Ja, ich habe ihn da, wo er dann in aller Munde war und in allen Ohren vor allem, wo wir da den Rap gemacht haben, wo ich eigentlich denke, das ist etwas so für die Fans und das verkaufen dann ein paar CDs und dann ist der einen Sommer lang in der Hitparade rein gewesen, so dass die Musikfirma sogar zweimal sind sie auf dem Leeren gekommen, also sie haben nicht mehr können anliefern. Und dort habe ich dann auch gefunden, also jetzt muss man ein bisschen die auf die Seite tun, die Figur. Und ich habe sie eigentlich dann eine Weile nicht mehr gespielt. Und das hat alles wieder ein bisschen beruhigt gehabt.
Und Sie, Emil, haben auch gedacht, jetzt hängt es mir zum Hals aus, also quasi, oder vielleicht auch privat, dass man Sie aufgefordert hat, es halb zu machen.
Ja,
oder?
Da bin ich von Anfang an sehr konsequent gewesen. Und wenn man mich nach einer Vorstellung eingeladen hat, noch zum Essen und so, und dann die gemeint, vielleicht, das geht jetzt gerade weiter und so. Nein, das mache ich ja nicht. Ich habe es einmal gemacht bei einem Seniorenclub von einer Grossbank und die haben mich gesagt, ja, wenn du am Nachmittag so einen Seniorennachmittag würdest kommen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, dann gehst du mal, ja. Und da habe ich gehört, hat er mich angekündigt, und bevor ich auf die Bühne gekommen bin, habe ich gehört, ja, jetzt, mitten, wo wir im Jassen innen sind, kommt jetzt das wieder so. Da habe ich gedacht, nie mehr, Emil, also, ich gehe gerne in ein Theater spielen, wo die Leute wegen mir kommen und so, aber anderen Leute das einfach aufpropfen, die müssen jetzt das, also, das habe ich nicht gemacht, das mache ich ja heute immer noch nicht.
Sie haben vorhin gesagt, aber der Harry Hasler, den haben wir dann irgendwann müssen auf die Seite stellen. Sie haben Ihre ganze Figur irgendwann auf die Seite gestellt. 1987 haben Sie aufgehört als Emil auf der Bühne. Ist denn die Figur Emil ausgebrannt oder der Emil selber?
Ja, es ist schon ein bisschen... Nein, der Emil war sicher nicht ausgebrannt vom Publikum her. Hätte ich noch 10 Jahre weiterspielen können, das gleiche Programm. Also die Nachfrage war eben auch mit dem Grund gewesen, dass ich einfach... Ich habe gewusst, ich kann das nicht mehr bewältigen. Deutschland war so wahnsinnig. Und dann habe ich auch aufgehört, aber auf der anderen Seite auch als Schutz. Ich habe gemerkt, dass ich beim Schreiben vielleicht immer ein bisschen die gleichen Figuren reinkommen oder die gleiche Sprache und so weiter. Das sind so gewisse Gründe, wo ein ganzes Paket zusammengekommen ist, dass ich gesagt habe, ich will ja, Zäsur machen. Ich habe noch anderes im Kopf, was mich interessiert. Und das habe ich auch so ausgeführt.
Wenn Sie jetzt an das zurückdenken, ist es dann nachher einfacher gewesen, Emil zu sein, als während der Zeit, wo Sie auf der Bühne waren?
Das ist ganz normal für sich gegangen. Gut, meine, ist klar, alle wollten irgendetwas wissen von mir. Und ich soll 1. August Ansprachen halten und bei Vernissagen auftreten und bei internationalen Hundeausstellungen Moderator. Es ist ein riesiges Paket auf mich zugekommen, das mich natürlich auch nicht in Ruhe gelassen hat und immer Nein schreiben. Und das war auch der Grund, dass ich dann einfach mal weg bin.
Der Victor Jacobo nickt mit dem Kopf, er kennt das auch.
Ja, vor allem die 1. August Ansprachen. Ja. All die Gemeinden, die mir schreiben, sie wollen mal ganz eine andere 1. August-Ansprache machen. Mhm. Und das ist etwas, was mich eher weniger interessiert.
So kreative Berufe bringen ja mit sich, dass man sich ständig muss so ein bisschen neu erfinden. Empfinden Sie das als Last oder eher als Segen?
Man kann sie ein bisschen steuern auch. Also, wenn Sie meinen, dass man immer angesprochen wird auf das, was man macht.
Nicht unbedingt, sondern vielleicht mehr eben, jetzt muss man die Figur, die ist jetzt durch, jetzt muss ich wieder etwas Neues machen, jetzt muss ich einen Film machen, oder sonst würde ich ja ewig
mit dem Gleichen. Nein, das haben wir vorher schon gesagt, wir sind beide solche, die das gemacht haben, wo wir Lust haben dazu und nicht irgendwie uns treiben lassen haben von jetzt Erwartungshaltungen und so. Und bei den Figuren ist das auch so. Ich meine, die Figuren, die ich spiele, die sind so zufällig entstanden. Das war gar keine grosse Planung gewesen. Ich meine, Freddy Hinz ist eine Verlegenheitslösung gewesen, weil wir eine Nummer hier hatten, wo ein Junkie drin vorkommt. Und ich habe gewusst, dass wir so die Stretch-Jeans sind und auch die Art und Weise, wenn er redet. Das ist relativ schnell festgestanden und dann haben wir das gemacht. Und die Nummer selber ist nicht einmal so verrückt, ist nicht eine von denen gewesen, die wir dann unter den Best-of hatten. Aber die Figur selber haben wir gemerkt, die hat Potenzial.
Und da haben wir auch nie Angst, dass einem keine mehr zu sinken. Also ich spreche jetzt auch ein bisschen der Druck an. Sie haben mir zwar vorhin im Kaffee gesagt, Sie sind überhaupt nicht nervös auf Ihre neue Sendung, die im Schweizer Fernsehen am nächsten Sonntag anfängt. Ich glaube Ihnen das eigentlich nicht so ganz. Also da muss ja schon ein gewisser Druck lasten auf Ihren Schultern, dass Sie...
Der Druck ist da. Das heisst, es kommt darauf an, wie man darauf reagiert. Nicht mit Nervosität. Ich reagiere eigentlich eher mit Kreativität drauf. Mir ist zum Beispiel heute Morgen gerade eine super gute Nummer in den Sinn gekommen. Ich weiss nicht, ob sie dann super gut wieder sehen wir dann vielleicht
einen
Flop, oder? Das kann man noch nicht sagen, bevor man sie gemacht hat. Und ich reagiere eher so drauf, dass ich so einen, und natürlich bin ich angespannt, ich freue mich drauf, als ich bin nicht einfach so zurückgelehnt und denke, ja, das geht dann schon. Das meine ich nicht, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich zittere und,
aber schwierig ist es schon, wenn man, wie jetzt Sie beide, so hoch oben war, dass man immer muss erfolgreich sein, sonst heisst es dann sofort Rückschlag oder Misserfolg oder was denn da vielleicht in der Zeitung steht. Also beispielsweise Victor Chuck, der ihren zweiten Film Undercover, der hat nicht mehr ganz so viel Erfolg gehabt wie der erste Ernstfall in Havanna. Wie sind Sie mit dem umgegangen?
Ich bin, glaube der Erste, der dann in einem Interview gesagt hat, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Film. Ich habe überhaupt keine Mühe mit dem. Ich habe nachher in einem Interview gesagt, ich habe mir etwas anderes vorgestellt. Ich finde es auch nicht, ich finde Scheitern eigentlich nichts Schlimmes, außer man scheitert nur. Das ist klar, das ist dann langsam ein bisschen schlimm. Aber wenn man so eine Arbeit macht, auch gerade so eine Sendung, auch im Spätprogramm, ich bin doch manchmal nach einer Sendung heimgefahren und habe gefunden, okay, das ist jetzt ein bisschen dürftig gewesen, das ist jetzt ein bisschen cheap gewesen. Ich bin aber auch schon heimgefahren und gefunden habe, wow, das ist jetzt gut, das hat mir jetzt gefallen.
Das Permanente in der Öffentlichkeit stehen, das haben Sie beide als, an einem gewissen Punkt als belastend empfunden. Emil, Sie sind sogar mal ausgewandert auf New York, leben jetzt in der Westschweiz. Aber ganz ohne Öffentlichkeit geht es dann gleich wieder nicht. Also da haben wir dann relativ schnell auch wieder Briefe aus New York von Ihnen in den Zeitungen gesehen.
Ich glaube, das ist ein bisschen Schicksal von kreativen Leuten, wo man hat Ideen im Kopf, man will das machen und das Schicksal ist auch, dass das Sachen sind, die nicht fürs kleine Kämmerli bestimmt sind. Es geht nicht darum, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen und wieder Erfolg zu haben, sondern es geht einfach um eine Arbeit und es ist jetzt einfach unser Destiny, dass wir einfach, dass das immer noch rausgeht, was wir machen. Und daran muss man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen. Ja, das ist,
und warum ist das für dich da auch super gewesen? Nehme ich an, du bist in New York gewesen, du bist nicht immer angesprochen worden, du bist nicht immer der Emil dort gewesen, aber du hast trotzdem etwas Kreatives können machen, indem du geschrieben hast und das ist da veröffentlicht worden. Das ist ja eigentlich eine gute Lösung.
Das ist auch eine Lösung, ja, das ist auch gut gewesen für mich, sowieso.
Von Ihnen, Victor Giacobbo, hat es in der Weltwoche geheißen, sie sind der bekannteste Unbekannte von der Schweiz. Also sie schützen ihr Privatleben stark oder schirmen es ab. Also sie leben relativ zurückgezogen in Neftenbach.
all die Klischees.
Ja, ist es schwierig, das Privatleben so radikal unter Verschluss zu halten?
Nein, das ist es überhaupt nicht. Oder ich sage einfach, ich gebe sehr viel Preis von mir, wenn ich auftrete. Und ich lebe überhaupt nicht zurückgezogen. Was ist man zurückgezogen, wenn man keine Medien ins Haus lädt oder wenn man keine Homestories macht? Oder? Und schaut doch mal all die Leute an, die pausenlos Homestories machen, indem sie sich selber anbieten. Hat man das Gefühl, man kennt dann dieselben Leute mehr? Oder hat irgendjemand das Gefühl, man sieht so aus beim Morgen, die Frühstückstische, die in der Schweizer Illustrierten sind? Oder? Das ist doch alles ein Fake. Und ich mache einfach diese Sachen nicht mit.
Mhm. Aber Sie verstehen es, dass die Leute möchten wissen, ob ihre Lieblingskomiker lieber Tennis oder Golf spielt oder ob er eine Katze oder zwei hat oder ob es ihm nach dem Autounfall wieder gut geht.
Ja, ich habe so ein skandalöses Privatleben, das würde mir immer schaden. Und meine Anwälte haben so schon genug zu tun, all die Leute rauszusperren, die in die Nähe vom Haus kommen. Wir schiessen ja scharf bei uns. Nein, es ist privat und mittlerweile bin ich der, oder habe ich ein neues Image, das ist nämlich der, wo das Privatleben so unter Verschluss hält.
Entwickeln wir da so eine Art Medien- oder Öffentlichkeitsparanoia? Wo ich sie auf ihr Handy angerufen habe, Victor Giacobbo, dort haben sie relativ gereizt gewirkt.
Es ist so, ich habe eine private Handynummer.
Und ich habe gemeint, Emil hat gar kein Handy, und Victor Giacobbo habe ich aufs Handy angerufen, hätte ich nicht dürfen, sie haben gar keins, habe ich gemeint, aber sie haben es vorher auch ausgepackt, sie haben auch eins. Ja, ja. Und außerdem gibt es der Emil jetzt auch als Download, als Podcast über iTunes. Und sind Sie selber eigentlich vertraut mit all diesen neuen Technologien, Emil Steinberg?
Ja, also am Rande. Also ich habe zum Glück eine Frau, die sehr die Sachen könnte und kann managen und kann handieren und technisch begabt ist. Und sie sagt, du, jetzt müssen wir gleich mal schauen. Weisst du, iTunes, das ist gleich interessant. Und und schon mit Einschränkungen von mir, dass ich sage, du, ich will also nicht, dass alle meine Nummern jetzt auf iTunes einfach runtergeladen werden können. Wir machen einfach mal einen Versuch mit dem Feierabend und, sollen wir schauen, wie das geht. Und wir müssen feststellen, dass ich in der ersten Woche auf Platz 3 gewesen bin. Schon unter den ersten 10 Europäischen auf Platz 44. Das ist noch interessant. Jetzt weiss ich zwar nicht, wie es jetzt ist, aber, es ist nicht so von Belang. Interessant, was halt da alles geht. Man muss sich da vielleicht auch ein bisschen anpassen.
Kurzer Hinweis, die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast im Internet, rs3.ch, die kann man sich als Podcast abladen. Aber noch schnell auf das zurückzukommen, eine Emil-Platte, einfach so als Datenmenge auf einem Computer, ich meine, also...
Natürlich ist eine alte Vinylplatte etwas Schönes, aber ich finde es auch super, dass auf einem iPod die ganze Musiksammlung kompakt bei sich haben. Das finde ich super.
Also der Emil Steinberger als ehemaliger Grafiker hat kein Problem damit, wenn es seine Nummern plötzlich nur noch virtuell gibt. Der Victor Giacobbo, der Typograf gelernt hat, gestaltet Schriftzeuge auch selber. Also Schriftzeuge für die neue Satire-Sendung.
Nein, zum das mache ich nicht. Es gibt andere, die das besser können als ich. Aber mich interessiert sehr. Ich schaue sehr an. Mir ist Schrift wichtig und Grafik ist mir sehr wichtig. Und ich bin auch einigermaßen vertraut mit neuen Technologien. Also zum Beispiel iTunes ermöglicht einem auch. Ich stehe zum Beispiel, ich weiss, das ist ziemlich konträr zu meiner Altersgruppe, ich stehe sehr auf American Indie und Alternative Rock. Und
das aha, gibt was wahnsinnig zum Beispiel? Viel.
The Format, The Two Gallants,
Soundslos auf der ersten Rüge, beispielsweise.
Ja, am Sound, Abendspart, ja, das genau. Ist super, genau. Und, das höre ich gerne. Und das kann man natürlich mit den neuesten Technologien, mit den iTunes, kann man das viel besser verfolgen.
Okay. Ich habe das eigentlich auch ein bisschen angesprochen, um noch auf Ihre neue satirische Wochenrückschau zu kommen. Das mit den Schriftzeugen, da müssen wir doch auch noch schnell drüber reden. Jacobo Müller heisst sie, Late Service Public. Also Service Public. Ah, late, ja. Also englisch-französische Wortkreation.
Genau, es geht um den Service Public von der SAG, oder?
Was erwartet uns denn da genau am nächsten Sonntag?
Ja, das weiss ich doch jetzt noch nicht. Das weiss ich erst am Sonntag. Nein, wir tun jetzt in dieser Woche, tun wir jetzt das wirklich zusammenstellen. Es ist, wir finden weder das Fernsehen noch die Satire neu. Aber die Elemente, die drin sind, die kennt man schon. Nur muss man sie natürlich inhaltlich einfach gut füllen. Es sind Gesprächsgäste da. Es sind Kabarettisten, die auftreten, aber auch nachher bei der Diskussion teilnehmen über das, was passiert ist in der Woche vorher. Der Mike Müller und ich kommentieren einfach Ereignisse aus Klatsch, Sport, Politik, Wirtschaft, Kultur. Und es soll alles ein bisschen casual daherkommen. Das heisst, es ist nicht jede Minute genau ausgeplant und es hat auch keine Markierungen am Boden, wo wir anstehen müssen, sondern es soll sich das auch vermitteln, dass von zwei bis etwa sechs Leute dort sind und das auf eine sehr entspannte Art kommentieren.
Schauen Sie auch am nächsten Sonntag, Emil Steinberger.
Ja, ist vorprogrammiert.
Ist vorprogrammiert. Mhm. Der Emil erlebt ja auch eine Art...
Das setzt mich jetzt unter Druck, oder? Alles andere nicht, aber das setzt mich jetzt unter Druck.
Nein, ich hatte schon gesagt, Chapeau.
Der Grossmeister schaut zu. Das setzt dich unter Druck.
Ja, natürlich.
Nein, Grossmeister, der Mut mit Übervater und all so Zeug.
Ja, die Medien brauchen da so Etiketten. Ja,
ganz normal passiert, komm, ja. Es ist überhaupt nicht von...
Ja, und vor allem dir glaubt man sowieso nicht, dass du 75 bist. Ja, ehrlich.
Ja, ja, kann ich. Vielleicht stimmt es ja gar nicht.
Eben, weißt? Das ist mutig. Ich nicht.
Wir haben vorhin kurz angesprochen, Emil Steinberger, Sie erleben ja eigentlich auch eine Art Comeback. Sie haben das zwar relativ schnell als Zeitungsente dementiert, wo das der Blick geschrieben haben. Nur, jetzt, als ich auf Ihrer Homepage Ihren Tourneeplan angeschaut habe, da wird es einem wirklich fast schwindelig. Also, da geht es von Luzern über Frankfurt auf Berlin und auf ich weiss nicht wo, überall. Mhm. Also, von Ruhestand kann überhaupt keine Rede sein.
Muss ja nicht sein.
In dem Fall doch eine Art Comeback.
Ja. Yeah. Nein, ich habe nur müssen klarstellen, das Comeback hat Zeitung vermischt mit Emil-Nummern. Also, dass ich wieder mit Emil-Nummern auf die Bühne gehe. Und das habe ich müssen radikal gerade sagen, nein, das ist nicht wahr. Denn das läutet sofort alle Theater an und sagen, jo, wir wollen wieder Emil, oder? Das ist ja sensationell, steigt wieder ein. Das hat mir so wehgetan, dass die das falsch verstehen, weil da bin ich konsequent gewesen und habe gesagt, nein, Emil spiele ich nicht mehr. Mhm. Sondern das ist eine Art, eine Lesung, es ist ja keine Lesung mehr, es ist am Anfang eine Lesung gewesen und es ist immer lustiger und wo.
Kabarettistische Lesung.
Das ist eine Lesung, ja, ja, mit Lügengeschichten oder nicht und weiss nicht was. Und es ist, ja, ist es, ich wäre nie auf die Idee gekommen, so ein Programm zu gestalten. Überhaupt nie. Ich hätte diese Formel nie gefunden, dass ich einfach an einem Tisch hocke mit einem Glas Wasser und 100 Minuten lang einfach die Leute unterhalte. Das hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas machen würde. Aber es hat es einfach ergeben.
Ja, und sowieso einer, der schon mal eine Knietournee gemacht hat, dann wird es nicht mehr schwindelig bei einer anderen Tournee, oder?
Also, ah, ja, das kommt jetzt dazu. Nein, die Tourneen sind machbar.
Emil Steinberger, Victor Jacobo, Sie haben ja beide erfolgreiche Schweizer Film gemacht. Das würde mich noch wundern, ein Schweizer Film mit dem Emil und dem Victor Jacobo. Wäre das etwas?
Ja, das kann niemand zahlen, oder?
Das ist das Problem.
Das
hätte mir noch schon lange gemacht.
Wie kommst du 20 Millionen über pro Film?
Ja, weisst, ich habe ausgerechnet, es ist ja mal ein Drehbuch gekommen und da habe ich halt Sätze gezählt, wo ich rede. Und die, wo du redest, und da habe ich schon gefunden, also ich habe schon wenig Sätze.
Ja. Ich habe die eben nicht selber erzählt, das haben meine Anwälte gemacht.
Oder? Aha, und darum bist du natürlich bei der Gage ganz anders reingekommen als ich.
Ja, also vorläufig kein Schweizer Film mit dem Emil und dem Victor Jacobo. Aber eine schöne Stunde, die wir da zusammen verbracht haben, hier im Fokus auf der Streamer hin. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch bei Ihnen beiden. Und zum Schluss noch ein Song aus einem von den witzigsten Filmen von der letzten Jahre, der Big Lebowski, kennen Sie den?
Ja.
Nein.
Ist auch ein Film, den ich sehr gerne sehe und ich habe nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber das hilft mir jetzt ja den Song weiter. Mhm. Oder?
Der Tenor von diesem Film ist so ein bisschen das Leben, ist eine Komödie. Sind Sie ja wahrscheinlich auch einverstanden. Ja,
es ist schön, wenn man es von dieser Seite anschaut.
Und wer das so sieht, kann mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben. Das ist das Zitat aus der Big Lebowski. Weiter einen heiteren Montagabend wünscht Dominik Tiller. Yeah!